Es gibt ja immer wieder in der Bibel Dinge, die sind in die deutsche Sprache eingegangen oder haben Sprache beeinflusst. Ein Begriff, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber der dennoch in der Umgangssprache ab und zu benutzt wird, ist das sogenannte Damaskus-Erlebnis. Also selbst in der Politik wird es manchmal verwendet, da hat jemand sein Damaskus-Erlebnis gehabt. Was ist das? Ein Damaskus-Erlebnis ist, wenn ich erkenne, ich lag falsch. Und wenn mein Verhalten und meine Einstellungen sich ändern und zum Positiven sich entwickeln. Das ist ein Damaskus-Erlebnis. Bestandteil unserer Sprache geworden. Es hat sich etwas grundlegend geändert. Ich habe eine alte Einsicht verändert, bin zu einem neuen oder zu einer neuen Einsicht gekommen. Kurzes Beispiel. Hat das mit dem Gemüse zu tun, was ihr jetzt gleich sehen werdet? Kürbis. Das Grauen meiner Kindheit, ich möchte euch kurz erklären, warum. Die einzige Verarbeitungsweise für Kürbis bei meiner Großmutter war Kürbis süß-sauer. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es gibt nichts Besseres. Nee, also es war ganz schlimm. Vor allen Dingen dann nach der Wende sah das manchmal aus wie Ananas. Aber es sah nur so aus. Und wenn man diesen Kürbis süß-sauer in den Mund nahm, brauchte man meistens auch keine Zähne. Sondern das hat sich schon auf der Zunge in solche Fasern aufgelöst und verteilte sich so im Mund. Also es war nicht schön. So war das innere Bild für mich, Kürbis gleich Kürbis süß-sauer. Und jetzt brauchte es ein Damaskus-Erlebnis, um das zu ändern. Das Damaskus-Erlebnis kam in Form meiner Frau daher. Und sie machte Folgendes, sie nahm dieses Gemüse und machte daraus Suppe. Im ersten Moment dachte ich, nein, das kann nur schlimmer werden. Aber das war eine wirkliche Kehrtwende. Also wir laden euch herzlich ein, immer wieder, es gibt es bei uns manchmal tagelang. Du magst es immer noch nicht. Markus, ich lade dich herzlich ein, wirklich. Also da wird schön Schinken angebraten und dann kommt da Kürbis, ein bisschen Karotte dazu und die Kartoffel. Also ist was Leckeres. Und sogar unsere Kinder essen das gerne, aber sie haben auch wenig Alternativen. Okay, Damaskus-Erlebnis. Jetzt ist die Frage, gibt es nur beim Kürbis? Nein, gibt es nicht. Es gibt es in unserem Leben, dass wir immer wieder umkehren, dass wir Dinge neu, erfassen und dass wir Inhalte ganz neu anschauen und unsere Meinung, unser Bild ändern. Die Predigtreihe nennt sich Der Anfang und die Folgen. Und ich hatte vor 14 Tagen diese ersten 9 Verse im Kapitel 9 der Apostelgeschichte, wo es praktisch darum ging, dass Jesus diesen Paulus bekehrt hat. Dass aus einem Feind einer Worte, der Jesus hinterhergegangen ist, ihm gefolgt ist, sein Diener, sein Knecht wurde. Und so haben andere über ihn, über den Paulus gesagt, der uns früher verfolgte, predigt nun den Glauben. Das gibt's. Nach wie vor in unserer Welt, dass Menschen, die diesen Glauben an Jesus Christus skeptisch gegenüberstehen, ihn sogar bekämpfen, dass sie von seiner Liebe so überwältigt werden, dass sie gar nicht anders können, als auf einmal zu glauben und diesen Jesus hinterherzugehen. Nun haben wir alle miteinander verschiedene Zugänge zum Glauben, verschiedene Zugänge zu Jesus Christus. Ich hoffe, du hast einen. Falls nicht, ist Predigt immer dazu da, dass sie dich einlädt. Und auch ich will dich immer wieder einladen, dass du eben nicht nur diese Geschichte von außen anguckst, die Jesus mit dir schreiben will, sondern Teil der Geschichte wirst, dass du ihm dein Leben gibst. Ich lade dich ein zu einem Ja zu ihm. Und du gehörst dann zu dem, der in Ewigkeit lebt. Du gehörst zu dem, der von den Toten auferstanden ist. Du gehörst zu dem, der tot war und lebendig geworden ist, dem Zeit und Ewigkeit gehört. Ist es nicht genial? Ich darf in der Perspektive eines Christen sagen, egal was diese Zeit bringt, Zeit und Ewigkeit gehört Gott und zu dem gehöre ich. Jetzt könnte ich sagen, und viele von uns, die mit Jesus Christus durchs Leben gehen, jetzt liegt das Damaskus-Erlebnis hinter uns. Haben wir abgeschlossen. Wir glauben, und es ist gut so. Es gibt in Apostelgeschichte 9 zwei Damaskus-Erlebnisse. Der eine Protagonist war Paulus, haben wir gehört vor ein paar Wochen. Der zweite Protagonist heißt Hananias. Der war schon lange Christ. Und er hat als ein Jünger Jesu Christi Jesus so erlebt, wie ich bei diesem Kürbis. Er musste seine Erkenntnis, seine Einstellung, sein Verhalten, einfach weil Jesus ihm begegnet ist, grundlegend ändern. Man könnte sagen, Damaskus-Erlebnis 2.0. Wir lesen gleich den Text. Stellt euch Folgendes vor. Ein Paulus, dem Jesus begegnet ist, sitzt gerade blind, betend und hungernd in einem Haus in Damaskus. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Christus hat ihn überwältigt. Und jetzt ereignet sich eine Geschichte in einem anderen Haus. Ein Reden Jesu zu einem, der schon lange mit Jesus geht. Hören wir in diesen Text rein. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf, geh in die Straße, die die Gerate heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Das ist dieser Paulus. Denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin, kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Drei kurze Punkte zu diesem Text. Und bevor ich die versuche, euch ein bisschen nahe zu bringen, würde ich gerne einfach noch ein kurzes Gebet sprechen und Gott dafür danken, dass er uns das zeigt. Jesus Christus, danke, Herr, für solche Worte, die von dir kommen. Danke, dass das auch dein Reden an uns ist. Danke, dass ich davon lernen kann, dass wir davon lernen können. Ob im Reden oder im Hören. Mach uns Herz und Ohr auf und schenk, dass es unsere Beine, unsere Taten beeinflusst und bewegt. Christus, danke, dass du hier bist. Amen. Also, genauso wie jetzt ein Jesus Paulus bekehrt hat, so bekehrt er, ne, Damaskus-Erlebnis, jetzt den Hananias. Drei Punkte. Wie macht das Jesus? Das ist jetzt drei ganz banale Dinge. Und ich will auch nicht davon reden, was du jetzt machen musst, sondern ich möchte dir und auch mir erzählen, was Jesus macht. Weil das ist viel wichtiger. Das Erste. Jesus redet. Das klingt jetzt natürlich ganz allgemein und wie so ein frommer Allgemeinplatz. Ne? Das könnte man jede Woche hier erzählen. Jesus redet. Aber weißt du, das ist ganz zentral. Ganz zentral für unser Leben und es ist ganz zentral auch für die Apostelgeschichte. Es war dort völlig normal, dass Jesus in das Leben der Jünger hineingesprochen hat. Mal wird es als Jesus selbst bezeichnet, der redet, mal der Heilige Geist, der die Eingebung gibt, mal der Geist Jesu, mal der Engel des Herrn. Jesus begegnet seinen Jüngern und er redet klar, ganz klar. Drei kurze Beispiele. Da gibt es einen, der heißt Philippus. Der ist in einer blühenden Gemeinde in Samaria, da läuft alles. Die hat einen Posaunenchor und Seitenspieler, ne? Und so. Und da sagt Jesus zu ihm, pass mal auf, du gehst jetzt mal dort, wo es öde ist, in die Wüste. Und der Philippus geht. Da gibt es einen Petrus, zu dem wird gesagt, du, jetzt klingelt gleich jemand bei dir an der Haustür und du gehst mit dem mit. Sagt Petrus, okay, gehe ich mit. Hat er gemacht. Und es gibt hier einen Hananias, der von Jesus angesprochen wird und wo gesagt wird, geh mal zu dem, der bis vor 5 Minuten noch deinesgleichen verfolgt hat. Und der Hananias geht mit. Hey, ich möchte dich bitten, ich weiß nicht, ne, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, wie du dieses geistliche Leben auch füllst. Unterschätze das nicht. In der Normalität deiner Tage, Jesus redet. Unterschätze das nicht bei dem, was du zu tun hast. Und ich will es auch nie unterschätzen, bei den ganzen Dingen, die tagtäglich auf mich einprasseln. Jesus redet. Das macht er. Wisst ihr, und dieses Reden Gottes ist vor allen Dingen in der Apostelgeschichte ganz oft verbunden mit Gebetszeiten, mit Ruhezeiten, mit Schlaf, also auch im Traum. Ich habe mir ein bisschen angewöhnt, in diesen Ruhezeiten, die es manchmal so am Tag gibt, so die Momente, wo man kurz innehält, einfach mal zu fragen, Jesus, hast du mir noch was zu sagen? Gibt es noch was von deiner Seite? Ich war letzte Woche in Marienberg, die hatten so Bibelabende. Und da hatte ich das Privileg, konnte mal wieder 2 Tage bei meinen Eltern übernachten, durfte voll und ganz Kind sein, also mit allem, was dazugehört. Ist doch gut, dass es wieder vorbei ist, aber es war schön. Ich habe dort Folgendes gemacht, ich habe die Predigt hier für heute vorbereitet und gleichzeitig die Gräber meiner Großeltern besucht. Interessiert mich auch von Haus auf, ne, als Steinmetz und so, ich gucke gerne Friedhöfe an. Und habe ich mich auf eine Bank gesetzt dort, und habe gesagt, oh, Jesus, hast du noch was zu sagen? Und dann habe ich noch gesagt, und übrigens, ich bräuchte noch eine gescheite Predigtgliederung für Sonntag. Und dann wurde mir auf einmal klar auf der Bank, nichts Großes, mach's ganz einfach. Jesus redet, Jesus überwindet, Jesus führt. Und das sind die 3 Dinge, die ich euch heute mitgeben will. Ich denke, dass das Christus so macht, in meinem Herzen. Er redet. Und dann möchte ich euch in diesem Text mal eine Kleinigkeit zeigen und ich hoffe, dass das unser Leben auch ein Stück mitprägt. Das sagt Jesus, da gibt es den Paulus, ne? Das sagt er zu Hananias, und dieser Paulus betet. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt im Text. Paulus betet. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann das sein, dass Jesus zu Hananias spricht und ihm den Auftrag gibt, weil ein Paulus blind und betend dort schon seit Stunden und Tagen dort sitzt. Ist das die Reaktion darauf, auf das Gebet eines Paulus? Kann es sein, dass wenn du die Hände faltest und wenn du jemanden vor den Thron Gottes stellst, dass dadurch jemand anders berufen wird und angesprochen wird? Hey, können wir das noch denken? Ich saß vor einiger Zeit bei einem älteren Bruder, Mitte 70, ein Beter vor dem Herrn. Und wir haben uns unterhalten über Gemeinde, über alles das, was schwierig ist und nicht so recht funktioniert. Und dann haben wir über alles geredet, was Gott macht. Wie er Menschen sich im Glauben entwickeln lässt. Wie junge Leute anfangen zu glauben, selbstständig zu denken, Gott anzubeten. Und dann sagt er so einen Satz zwischenrein und sagt, Falk, das ist alles Gebet. Der hat recht. Jesus redet. Ich will dir einfach mal noch ein paar Dinge mitgeben als ganz praktische Hilfe. Wie redet Jesus in dein Leben? Ganz simpel, ganz einfach. Das erste, Bibel, Gottes Wort. Wenn du willst, dass Jesus zu dir redet, fang an, Bibel zu lesen. Und wenn du es lesen schwierig ist oder nicht so richtig kannst oder so, Mensch, dann lass dir vorlesen. Hör zu. Ein zweites, wie Jesus mit dir redet. Heiliger Geist ist Jesus in dir. Der wird dich nie immer von außen anbrüllen, das macht er nicht. Der redet da drin in deinem Herzen und er redet mit dir und er will, dass du ihm folgst. Das sind nicht die übelst lauten Töne, das ist die leise Stimme in dir. Jesus redet durch das, was du denkst, durch deinen Verstand. Paulus sagt mal zu Timotheus, Gott wird dir Einsicht geben. Ist doch genial, dass wir als Menschen so geschaffen sind, dass wir Dinge abklären können, verstandesmäßig, ich sag mal, eingliedern können und dann eine Entscheidung treffen. Hey, Jesus redet zu, er agiert so mit dir, weil er dich so geschaffen hat. Wie redet Jesus? Indem er dir Ratgeber gibt. Das haben wir alle ein bisschen verloren. Ne? Wer lässt sich schon gerne in sein Leben reinreden? Und wir verschenken uns damit eine Menge. Jesus redet, indem er Schwestern und Brüder, die er an die Seite gibt, die dir auch mal das sagen können, was dir nicht auffällt. Jesus redet durch die Umstände. Manchmal ist es so, dass ich durch verschiedene Umstände, Schuld, Schicksalsschläge in eine Lage versetzt werde, wo Haufen Türen zugeschlagen worden sind, nur noch eine auf ist. So redet Jesus, das macht er. Und ich habe ganz bewusst unten noch was freigelassen, weil ich denke, dass du, wenn du mit Jesus gehst, auch noch etwas hast, wo du merkst und spürst, so hat Jesus mit mir gesprochen in meinem Leben. Wie auch immer, wenn du angefangen hast, an Jesus Christus zu glauben, dem Ja zu sagen, wird Jesus mit dir reden. Ich möchte aber auch von einer Möglichkeit sprechen, die es auch noch gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, Dinge nicht zu hören. Ich habe das Privileg, ich darf oft mit meiner Familie Mittag essen. Und wenn die dann alle schon relativ zeitig von der Schule da sind, reden alle. Dann fällt mir das Hören sehr schwer. Und ich schalte lieber ab und lasse dann meine Ohrstöpsel drin, die ich im Arbeitszimmer sowieso drin habe, ist angenehmer. Es geht mir oft so, dass ich abends nach Hause komme, ein bisschen müde bin, meine Frau fängt an zu erzählen und ich höre eine Stimme, aber kein einziges Wort. Es gibt in der Bibel von Jesus selbst etwas ganz Schönes. Er sagt immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich habe lange gebraucht, um diesen Vers einzuordnen. Und ich habe jetzt etwas gefunden, was mir total hilft. Wenn wir nicht mehr hören, auch im Glauben, ist die Folge, dass wir stumm werden. Es gibt ja die Krankheit der Taubstummheit. Also wenn du nicht mehr hörst, wirst du auch stumm, dann hast du nichts mehr zu sagen. Wenn du nicht mehr in der Erwartung lebst, dass Christus mit dir spricht, hast du nichts, was du bekennen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, Jesus redet. Ein zweites. Jesus überwindet. Der Auftrag von Jesus ist relativ klar. Geh hin, war der Auftrag. Geh zu diesem Paulus, leg ihm die Hände auf, dass er wieder sehend wird. Und jetzt kommt für mich etwas total Schönes. Wisst ihr, wie Jesus Herr ist? Jesus ist natürlich Herr in seiner Allmächtigkeit, aber er ist auch ein Herr, indem er anfängt, mit dir zu reden, zu kommunizieren. Jesus sagt zu dem Hananias, geh hin. Und Hananias sagt, okay, Jesus, ich habe dich gehört, ich habe aber auch noch ein bisschen was anderes gehört. Und dieses andere, das will ich dir jetzt gerne mal sagen, Jesus. Ich habe gehört, dass der Paulus wahnsinnig viel Böses vollbracht hat. Ich habe gehört, dass er wahnsinnig viel Macht hat, Unheil zu bringen, auch über mich. Ich habe gehört, Jesus, dass durch sein Wirken sehr viel Leid entstanden ist. Und der Hananias sagt es einfach so seinem Herrn. Und er wird korrigiert. Aber Er hat ein Bild von Paulus, das der Wahrheit bis dahin entspricht. Dieser Paulus war für ihn furchterregend. Und es ist völlig normal, dass er zur Vorsicht rät und dass ein Hananias sagt, du lieber nicht. Ich möchte dich herzlich einladen zu einem Verhältnis zwischen dir und zwischen Jesus, das genau davon geprägt ist. Du kannst die Bedenken, die du hast, die kannst du Jesus sagen. Einfach reden. Du kannst ihm sagen, Jesus, ich habe bei dieser Entscheidung Bedenken. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Du kannst sogar sagen, Jesus, ich erhebe Einspruch gegen diesen Lebensweg. Ich will nicht. Und du bist damit zutiefst auf einer biblischen Seite, weil es ging Leuten wie Mose, Jeremia und Co. genauso. Aber jetzt folgt es dieses Damaskus-Erlebnis. Ein Damaskus-Erlebnis macht Folgendes, dass eine Person, die Jesus hinterhergeht, aus der inneren Überzeugung lebt, Jesus, du darfst meine bisherige Sicht überwinden. Du darfst mich korrigieren. Du darfst mir ein neues Bild geben von der Person, von der Sache, von dem Tatbestand. Das macht einer, der mit Jesus hinterhergeht. Ich habe an der Stelle ein Bild eingebaut. Das hatte ich schon vor ein paar Jahren mal in eine Predigt mit eingebaut, weil mich das immer wieder fasziniert hat. Ich zeige euch mal ganz kurz das Bild, bin 5 Sekunden still und ihr schaut es euch einfach mal an. Was ist geschehen? Habt ihr eine Geschichte zu dem Bild? Die müssen aufs Klo. Hat jemand ein anderes Bild? Die reisen aus? Haben Angst? Das ist ein Polizist, ne? Genau, ja. Genau. Und was macht er? Ich will euch nur einfach mal zeigen. Ich will euch einfach mal zeigen, wie wir ticken. Wir lassen mal jetzt die Hautfarbe außen vor, es ist egal. Ne? Aber wenn ein Polizist hinter einer anderen rennenden Person hinterherrennt, ist eigentlich das erste Bild, bei Markus ist es halt der Toilettengang, bei allen anderen ist es das, dass wir sagen, das ist eine Verfolgungsjagd, vorne ist der Verbrecher, hinten ist der, der sozusagen versucht, den Verbrecher einzufangen. Einstehendes Bild und wir haben eine Geschichte fertig. So läuft unser Leben und so ticken wir. Natürlich kann es der Toilettengang sein. Es kann aber auch sein, 3 Meter weiter rechts ist irgendein Unfall passiert und beide rennen dorthin, um zu helfen. Wir wissen es nicht. Hey, ich will dich nur einfach darauf hinweisen. Der Hananias hatte ein fertiges Bild von Paulus. Ein fertiges Bild. Und das Damaskus-Erlebnis geht dahin, dass Jesus ihn jetzt wirklich umkrempelt. Obwohl ein Hananias gut informiert ist, obwohl die Sachebene und die Argumente voll und ganz auf seiner Seite sind. Aber wie gesagt, ein Jünger zeichnet sich dadurch aus, dass Jesus die fertigen Bilder, die du hast, umwandelt. So, jetzt möchte ich dich herzlich bitten, keine Ahnung, was du für Bilder hast von deinen Glaubensgeschwistern neben mir und neben dir. Keine Ahnung, was du für ein Bild hast von deinem Ehemann, von deiner Ehefrau. Keine Ahnung, was du für ein Bild hast von deinen Chefs, von deinen Nachbarn, von wem auch immer. Hey, darf das Jesus bei dir, darf er diese Bilder umwandeln? Wisst ihr, hier gilt es genau zuzuhören. Hier gilt es auch Mut zu haben in meinem Leben. Wisst ihr, hier gilt es vor allen Dingen betend zu bleiben. Die Reaktion von Jesus auf diese Einwände, ich finde die so genial. Wisst ihr, das ist wie ein Vater, der seine Hand nimmt, auf die Schulter des Hananias legt und sagt, Hananias, geh nur, komm. Das ist wie, wenn ich früh das Kind, das nicht in die Schule will, das passiert jetzt bei uns auch manchmal, kann ich natürlich hinausschmeißen, dass ich meine Ruhe habe, oder ich kann sagen, komm, 6 Stunden, das hältst du aus, geh nur. Also so macht das hier auch Jesus, geh nur hin. Und das ist das Geniale. Weißt du, der Hananias sieht in Paulus eine Gefahr. Jesus sieht in Paulus, jetzt kommt eine schöne Vokabel, da steht Werkzeug, eigentlich steht dort Gefäß. Für Jesus ist der Paulus eine Schale, die er füllt. Erste Übung. Guck dich mal im Raum um und sag, okay, ich suche mir mal eine Person raus, mit der ich nie unbedingt einen Abend verbringen will. Ja, ist hart, ne? Ja. So. Und jetzt stell dir mal vor, dass der andere nicht der ist, den du jetzt nicht so richtig leiden kannst, sondern dass der ein Gefäß Jesu ist, den Christus füllt. Wahnsinn! Das ist doch für mich etwas Geniales und was auch meine Bilder ändert, ein Stück zerstört, neu aufrichtet. Jesus überwindet was? Unsere Käthe hat in Mathe gerade die Zeichen größer als, kleiner als. Manchmal sitze ich daneben und ich denke, oh, wenn das Leben so einfach weitergehen könnte. Größer als, kleiner als. Und ich habe diese mathematische Formel einfach mal auf diesen Bibeltext angewandt. Ganz einfach. Vertrauen, Mut und Gehorsam. Größer als. Einwände, Zweifel, Bedenken. Das ist die Existenz eines Jüngers. Denk dran. Lasst uns anfangen, das zu leben. Ich schließe mich voll mit ein. Zieh deine Schlüsse. Das kann zum echten Damaskus-Erlebnis werden. Ein drittes und letztes. Jesus führt. Hananias geht. Er geht wirklich los. Aus dem Hören wird ein Tun. Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik 4 Stationen auf dem Weg zur Freiheit mal formuliert in der Haft, mal an einem Abend runtergeschrieben. Und er hat eine 2. Station gesagt, diese Station auf dem Weg zur Freiheit ist unter anderem die Tat. Das, was ich tue, dass ich einfach auch losgehe, diesen Weg gehe. Wisst ihr, Glaube kommt dort, ich will nicht sagen zu einem Ziel, aber kommt zu einer Erfüllung, wo Glaube in eine Tat mündet. In ein tätiges Leben. Damit meine ich nicht die Riesendinge, aber dass einfach etwas steht, wo ich sage, ich gehe hier konkret Wege, ich spreche konkrete Worte, ich bete konkrete Gebete, dass es ein Tatleben ist. Was ist es bei mir? Wisst ihr, diese einfache kleine Bibelstunde, wo wir zu dritt, zu viert manchmal da sitzen, in anderen Orten hier in der Umgebung, ist für mich etwas Schönes. Es ist ein Leben, wo ich sage, ich tue etwas und andere tun auch etwas. Sie bringen sich ein, sie freuen sich über Gottes Wort. Die kleine Gruppe, von außen könnte man auch sagen, zu vernachlässigen. Nein, es ist das Leben in der Tat Jesu. Ich denke, auch dort, wo Menschen Hilfe leisten für andere, wie viele von euch haben Angehörige gepflegt? Wie viele von euch sind Eltern, haben viele Jahre aufgeopfert für ihre Kinder. Hey, das ist ein Leben in der Tat Jesu. Daraus kann ich das tun. Und wisst ihr, dort wo Jesus führt und wo er mich zur Tat führt, ist das immer gepaart mit Leid und Einschränkung. Das ist normal. Aber es ist zutiefst sinnvoll. Zutiefst sinnvoll. Leben und Glauben so zu betrachten. Ich möchte euch mal diesen wenigen Zeilen, diese Station der Tat bei Dietrich Bonhoeffer mal vorlesen. Ich habe das jetzt nicht hier auf Präsentation, nur mal die Ohren. Da schreibt er, nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen. Und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen. Und dann kommt für mich fast der letzte Punkt, der ultimative Höhepunkt dieses Textes. Der Hananias fasst sich das Herz. Glaube wird zur Tat. Er geht dorthin. Er sieht den Paulus, der auch Saulus genannt wird, und sagt zu ihm: Saul, Bruder. Luther übersetzt: lieber Bruder Saul. Das klingt fast, ne, fast ein bisschen kitschig. Da steht wortwörtlich dort: Saul, Bruder. Jesus hat den Saulus angesprochen mit: Saul, Verfolger. Hananias hat das Bild von Jesus Christus gekriegt, dass er sagt: ich darf Bruder zu dem sagen. Bruder. Erster Verstehenshorizont. Vielleicht hast du Geschwister, wirkliche leibliche Geschwister, familiär. Ich habe einen Bruder. Ich habe mir die Frage gestellt: kann ich zu meinem Bruder Bruder sagen? Geht das? Haben wir so eine Beziehung, dass es funktioniert? Verstehenshorizont 2. Gemeinde. Kann ich zu dem, der mit mir an Jesus glaubt, kann ich zu dem Bruder, kann ich zu ihr Schwester sagen? Nicht nur in der Vokabel, sondern wirklich im ganzen Wesen. Kann ich das? Mit all meinen negativen Erfahrungen, die ich vielleicht erleben musste und erlebt habe. Saul, Bruder. Am Ende ist das ganze Kapitel 9 ein Kapitel des Aufstehens, des Losgehens, der Bewegung. Weißt du, wenn Jesus anfängt zu reden und Leute zu bekehren, dann kommt Bewegung in den Haufen. Das geht gar nicht anders. Alle sind irgendwie unterwegs. Bewegung bei dem, der Jesus verfolgt hat. Bewegung bei dem, der schon lange mit Jesus geht. Und ich habe diese drei Punkte einfach immer mal in zwei Wortpaare gegliedert, um zu zeigen, was hier draus entsteht. Aus diesem zweiten Damaskus-Erlebnis, Jesus und Hananias, entstehen drei Dinge, die man so beschreiben könnte. Es entsteht Begegnung und Beziehung. Das zweite, Heilung und Klärung. Der Paulus bekommt sein Augenlicht wieder und er bekommt Durchblick, geistlichen Durchblick. Das dritte, was geschieht, Entscheidung und Stärkung. Hier lässt sich ein Paulus taufen, hier fängt er an zu essen, weil er weiß, was jetzt auf ihn zukommt. Er hat seine Entscheidung getroffen, weil ein Bruder zu ihm kam. Meine Einladung an mich selber und an dich: lasst uns diese Geschichte nicht nur als Geschichte sehen, sondern wirklich dazustellen. Hinsehen. Mich anfragen. Gerade bei dem Thema Schwester, Bruder. Bei dem Reden von Jesus. Ich lade dich ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Amen.